Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Theoretisch hätte das die Woche der Entscheidung sein können in Sachen Brexit. Theoretisch würde Großbritannien am Freitag aus der EU austreten. Aber womöglich gibt es eine weitere Verlängerung bis Ende Juni. Und womöglich gibt es ein anderes Austrittsdatum zwischen dem 12. April und dem 30. Juni. All das geht auch an die Substanz von Adam Tooze. Der Wirtschaftshistoriker wurde in Großbritannien geboren, ist in Deutschland aufgewachsen und er forscht und lehrt in den USA. Zuletzt analysierte er in seinem Buch Crash die Hintergründe und die Auswirkungen der Finanzkrise. Seinen Blick auf den Brexit hat mir Adam Tooze im Studio 9 Gespräch geschildert.
Das ist die größte politische Katastrophe meines Lebens. Wie Millionen andere Menschen mit Migrationshintergrund, die zwischen Großbritannien und Europa verbunden sind. Man verliert aufgrund einer wirklich zweifelhaften Volksentscheidsmehrheit den einzigen rechtlichen Rahmen, in dem die persönliche Identität wirklich, der persönlichen Identität wirklich entspricht, nicht entscheiden zu müssen, einen britischen Pass mit European Union Mitgliedschaft verbinden zu können. Und das ist natürlich für viele von uns in keiner Weise persönliche Wahl, sondern einfach Schicksal der Kindheit. Es ist ein Angriff auf diesen rechtlichen Rahmen. Das ist also ein sehr, sehr schwerer persönlicher Schlag.
Wenn Sie sagen, die größte politische Katastrophe Ihres Lebens, was macht Ihnen da dann die größte Sorge?
Mich persönlich muss ich sagen, ich bin in einer sehr privilegierten Position. Ich muss jetzt nicht darum fürchten, nach Deutschland reisen zu können. Worum es geht, ist wirklich dieses Gefühl, beheimatet zu sein und eine rechtliche Sicherheit zu haben, zu wissen, ich bin jetzt zwar Brite, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe die prägenden Jahre meiner Kindheit in Heidelberg verbracht. Ich möchte dort wohnen können, reisen können. Ich möchte niemandem um Erlaubnis bitten müssen. Es geht um diese Mischung aus konkreter Verunsicherung und einem tieferen Gefühl, die rechtlich verankerte Möglichkeit verloren zu haben, entsprechend seiner eigenen Biografie sich zwischen Großbritannien und Europa aufzuhalten.
Jetzt beschäftigt sich der Wirtschaftshistoriker, der Sie ja sind, vor allem mit der Analyse der Vergangenheit. Das haben Sie getan in Ihrem Buch Crashed in Bezug auf die Finanzkrise. Entdecken Sie Parallelen zur aktuellen Situation in Großbritannien?
Ja, ich meine, wenn Sie sagen, ich beschäftige mich mit der Vergangenheit, im letzten Buch ging es wirklich unmittelbar um die letzten 10 Jahre. Das letzte Kapitel des Buches, die letzten Kapitel handeln vom Brexit und von der Trump-Regierung in Amerika. Und man kann im britischen Fall ziemlich genau nachvollziehen, wie die zunehmenden wirtschaftlichen Spannungen, die Krise von 2008, die Eurozonenkrise, die sehr großen Migrationsbewegungen seit der Jahrtausendwende das britische politische Klima verändert haben. Natürlich nicht von sich aus, es ist kein natürlicher Prozess. Das hängt auch mit der mehr oder weniger verantwortungsvollen und in vielen Fällen sehr verantwortungslosen Umgang der britischen politischen Klasse mit diesen wirtschaftlichen Spannungen. Da ist aber wirklich ein Hintergrund für diese Volksentscheidung im Sommer 2016. Das Ressentiment gegen London, die kosmopolitische Stadt an sich, das in großen Teilen England sich ausgebreitet hat. Das Gefühl, in einem Wettbewerb zu stehen mit Migranten aus Europa aufgrund der Austeritätspolitik in großen Teilen des britischen öffentlichen Lebens. Das sind alles Faktoren, die in diese knappe Wahlentscheidung hineingeführt haben.
Agiert Politik grundsätzlich zu leichtsinnig oder zu leichtfertig? Werden Risiken in Kauf genommen, die eigentlich gar nicht zu handeln sind?
Eine plebiszitäre Politik, eine Politik von solchen Referenden, unterläuft, glaube ich, immer diesem Risiko. Es gibt einen Grund, warum eine parlamentarische Demokratie zu bevorzugen ist, weil dadurch sehr komplexe Sachfragen nicht unmittelbar politisch thematisiert werden, sondern vermittelt über den Prozess der Parteienbildung und des parlamentarischen Aushandelns. Und wenn man eine so komplexe Frage verbunden mit vielen, vielen hypothetischen Fragen. Was ist, wenn wir jetzt mit den Franzosen und den Iren und den Deutschen zusammensitzen und jetzt aushandeln müssen, was jetzt in Nordirland geschieht? Das kann man ja verantwortungsvoll nicht im Voraus bestimmen, wie ein solcher Verhandlungsprozess ausgeht. Das zur Wahl zu stellen und zu fragen, Leute, wollt ihr mit dabei sein oder lieber aussteigen? Und dann im Vorfeld der Wahl natürlich wurden unglaublich viele vollkommen utopische Prognosen gemacht über den möglichen Ausgang eines Brexit. Es lief ja alles unter dem Schlagwort Take Back Control. Und wir wissen, dass sich das in das genaue Umgekehrte verkehrt hat. All das macht eine Politik des Volksentscheides tatsächlich, glaube ich, zu einer Lotterie. Das ist ein Glücksspiel in gewisser Weise und mit ganz tragischen Konsequenzen für die britische Politik. Selbst wenn man sich einlässt auf den Brexit-Vorschlag, wenn es tatsächlich ein berechtigtes Bedürfnis der Menschen ist, Kontrolle wieder zu gewinnen, muss man ja sagen, dass das in ein absolutes Desaster geendet hat. Also die britische Politik wartet jetzt im Grunde auf die Entscheidung der EU, wie es jetzt weitergeht.
Das heißt, das Volk sollte nicht in jedem Fall der Souverän sein?
Nein, die Frage der Volkssouveränität kann man nicht so platt stellen. Und das ist eines der wirklichen Irrwege der britischen Diskussion. Es war ja ein konsultatives Referendum. Es gibt im Verfahren, im Prozedere der britischen Politik eigentlich keine fest institutionalisierte Rolle für einen solchen Volksentscheid. Es war ein wahrhaft populistisches Versprechen der Führung der Tory-Partei, dem britischen Volk diese Entscheidung aufzugeben. Und das wurde dann hochstilisiert zu dem Ausdruck der Volkssouveränität. Das ist an sich ein fahrlässiger Umgang mit diesem Versprechen.
Und wenn Sie den Blick in die Zukunft wagen, sehen Sie irgendwo ein Licht am Ende dieses sehr speziellen Eurotunnels?
Ich meine, es gibt im Moment offensichtlich zwei Wege, die zu einem relativen zahmen Ausgang der Geschichte führen würden. Das eine wäre einen vernünftigen Verhandlungsprozess, der zu einem Norwegen-Plus-Ausgang führt. Das würde gewisserweise die Ehre der Brexit-Leute retten, in dem Sinne, dass Großbritannien tatsächlich aussteigen würde aus den politischen Prozessen und Entscheidungsprozessen der EU, was sehr abträglich wäre, aber es würde zu wenig praktischen Umstellungen führen. Und das andere ist natürlich, dass England und Großbritannien den ganzen Prozess aufhält und dann letztendlich neu überlegt und gewisserweise in der EU verbleibt. Das wäre natürlich für die Reputation der britischen Politik ein absolutes Desaster. Man kann sich ja kaum etwas Peinlicheres vorstellen. Aber im Grunde wäre das natürlich der vernünftigste Ausgang im Moment. Wir haben es auf die Probe gestellt. Wir haben festgestellt, es ist praktisch unmöglich für Großbritannien, auch aufgrund seiner historischen Komplexität. Die irische Frage, das ist ja kein technisches Detail. Das sitzt ja tief in der Geschichte des British Empires, ist das verankert, dieses Problem. Und wenn es tatsächlich so ist, dass das nicht geht, muss man sich wirklich anders überlegen und mit dem politischen Fallout dann zurechtkommen, der natürlich dann auch tragisch wäre.
Wirtschaftshistoriker Adam Tooze über den Brexit als die größte politische Katastrophe seines Lebens.